Du bist für mich gestorben. Was für ein Satz. Gesprochen in einem Moment tiefster Enttäuschung, größter Wut und Verletztheit. Mit dir nie mehr. Du bist für mich gestorben, das ist ein Satz, der alles beendet, was jemals da gewesen ist. Von jetzt auf gleich, so wie der Tod. Wenn dir jemand diesen Satz ins Gesicht sagt, dann brauchst du vermutlich keine Diskussion mehr vom Zaun zu brechen, keine Rechtfertigung mehr anzufangen. Die Zeit ist dafür dann vorbei. Du bist für mich gestorben, beendet jede Berührung, jedes Gespräch, hinterlässt ein Gefühl von Ohnmacht auf beiden Seiten. Bei dem, dem dieser Satz ins Gesicht geschleudert wird und auch bei dem, der ihn ausspricht. Funkstille. Für immer. Manchmal passiert es aber doch, dass sich die Kontrahenten wieder annähern. Zum Glück nach einer Zeit des Abstands, des Nachdenkens, des Sich-Bewusst-Werdens, was der andere eigentlich getan hat und dem Mut, neues Vertrauen zu wagen. Wenn das gelingt, spitze. Denn wir sind ja darauf angelegt, dass wir Leute haben, denen wir vertrauen können, denen wir unser Herz ausschütten, bei denen wir uns einfach wohlfühlen, bei denen wir einfach mal ins Unreine reden können. In uns steckt ein tiefes Bedürfnis nach Verstandenwerden, danach, dass mich jemand so sein lässt, wie ich bin. In uns steckt das Bedürfnis, mit anderen zusammen sein zu wollen, die so sind wie wir selbst. Sonst fühlen wir uns einsam, allein, verlassen. Wir wollen gemeinsam leben und erleben, wollen für etwas kämpfen oder einfach nur zusammen etwas genießen. In uns steckt das Bedürfnis zu reden, auch wenn die Gespräche bei Männern und Frauen und zwischen Kiel und Augsburg manchmal deutlich variieren. In uns steckt das Bedürfnis, berührt zu werden und andere zu berühren. Hand in Hand zu gehen, sich zu umarmen, die Hand auf die Schulter legen, der klappt, weil der Mitspieler ein Tor geschossen hat. Die Liste ist vielfältig und sehr lang. Sonja hat es gesagt, Corona, immer wieder Regeln. Corona fordert uns heraus. Auf dem Gesundheitssektor, in der Wirtschaft, in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Doch während wir unserem Bedürfnis nach Gesprächen über Chats und Videokonferenzen noch ansatzweise nachkommen können, hören die Möglichkeiten bei der Begleitung Sterbender abrupt auf. Je nach Situation ist kein Gespräch möglich. Der Kampf auf beiden Seiten der Trennscheibe ist dann ein harter und anstrengender. Der Kampf mit dem Tod auf der einen und der Kampf mit dem auferlegten Abstand und der Hilflosigkeit auf der anderen Seite. Es fällt schwer, in solchen Situationen daran festzuhalten, dass Gott in dieser Situation noch ein handelnder Gott ist. Meist weiß nur der Kopf das, was wir gelernt haben, was wir auch erfahren haben, nämlich, dass Gott da ist und handelt, auch wenn wir es nicht sehen. Daran können und dürfen wir uns festhalten, gerade dann, wenn unsere Gefühle mit uns Achterbahn fahren. Wenn wir auf den Bibeltext schauen, dann wird uns bei genauem Hinsehen einiges auffallen. Zum Beispiel, dass Gott ein handelnder Gott ist. In der Begleitung des Mose am Ende seines langen Lebens. Sicher, es ist ein Einzelschicksal eines berühmten Mannes und insofern sicherlich auch ein sehr persönlicher Bericht. Aber es gibt interessante Verbindungen und zu seinem Leben. Wer also ist dieser Mann, von dem hier berichtet wird? 120 Jahre jung ist Mose hier auf dem Berg Nebo. Sein Blick ist klar, seine Frische ungebrochen, so heißt es. Aber machen wir uns nichts vor, er ist deutlich über dem Durchschnitt der Lebenserwartung seiner Zeit. Er ist alt, auch mit 120 Jahren. Ein kurzer Überblick über den Mann, von dem wir sprechen. Er wird als Kind einer Familie aus dem Stamm Levi geboren und zum Schutz vor Verfolgung im Schilfgürtel des Nils versteckt. Dort findet ihn die Tochter des Pharaos und er wächst quasi als Findelkind am ägyptischen Hof auf. Er lebt in einer guten gesellschaftlichen Situation, tötet aber einen tyrannischen Aufseher seines versklavten Volkes und muss fliehen. Ab in die Wüste, dort richtet er sich ein, gründet eine Familie. Und dort findet Gott ihn. Und Mose findet seine Berufung. Mit Gott im Rücken legt er sich mit dem Pharao an und schafft es, dass das Volk Gottes das Land Ägypten verlassen kann. Raus aus der Sklaverei. Ein gewaltiger Auszug beginnt. Aus dem Land hinein in die Wüste zu einer Wanderung, die dann 40 Jahre dauern sollte. In dieser Zeit erlebte er mehrere Aufstände seines Volkes gegen Gott. Schließlich wollten sie ja in das verheißene Land und 40 Jahre. Mose führt kriegerische Auseinandersetzungen. Das Land war ja nicht leer. Aufstände gegen ihn als Führungskraft pariert er in dem Bewusstsein, dass er der besondere Diener Gottes ist und die Aufgabe, das Volk in das gelobte Land zu führen, noch nicht beendet und seine ist. Ein interessanter Mann. Eine interessante Gottesbeziehung. Dennoch steht auch sein Sterben unter dem Gericht Gottes. Er wird als Strafe für seine Verfehlungen, für seine Schuld, das gelobte Land nie betreten dürfen. Denn Mose hat irgendwann zwischendurch die Geduld verloren und hat nicht mehr auf das vertraut, was Gott ihm gesagt hat, sondern hat eigenmächtig gehandelt. Nachzulesen im 4. Buch Mose, Kapitel 20. Jetzt, in unserem Predigtext, ist der Moment gekommen, das Volk lagert unten am Berg gegenüber Jericho im heutigen Jordanien. 2,5 Stämme der 12 haben schon ihr Siedlungsgebiet eingenommen, auf dieser Seite des Jordans. Nun soll es rübergehen in das gelobte Land, in das versprochene Land. Alles steht in den Startlöchern. Ohne Mose wäre das Volk Gottes nie so weit gekommen. Und er weiß, die Zeit des Abschieds ist da. Moses steigt auf einen Berg und sieht dies. Vom Berg Nebo aus, 808 Meter hoch, kann er 1200 Meter tief schauen. Das ist in Israel möglich oder in Jordanien, je nachdem. Und er kann sehr weit schauen. Und ich weiß, ich muss euch das nicht erklären, das geschulte Auge eines Baptisten kennt sofort die Orte wieder. Aber für uns, die wir ja aus der Landeskirche kommen, habe ich noch eine Karte mitgebracht. Da. Die 12 Stämme. Das ist das Gebiet, das versprochen war. Oben sehen wir den See Genezareth im oberen Drittel, unten das Tote Meer. Und dieser Bereich ist diesen 12 Stämmen zugesagt. Das ist der Bereich, den sie eingenommen haben. Ein sehr großer Bereich. Größer als der Staat heute Israel. Mose steht auf dem Berg in dem Bewusstsein, dass Gott bei ihm ist. Vielleicht steht er direkt neben ihm. Trotz seiner besonderen Lebensleistung, trotz der intensiven Beziehung zu Gott, erlebt er keinen triumphalen Abschied vom Volk, sondern ein einsames Sterben. Niemand ist bei ihm. Fast so wie der erzwungene, einsame Tod unserer Tage in den Hochphasen der Pandemie. Das ist das Tal Bet Peor, die Stätte, an der Mose irgendwo liegt. Berichtet ist, niemand weiß, wo es ist. Das Besondere in dieser Situation auf dem Berg Nebo, in der Beziehung zu Gott, in dem Gespräch mit Gott, sind die Gottesberührungen. Gottesberührung Nummer 1. Gott lässt Mose sehen. Gott lässt Mose am Ende seines Lebens die Früchte, das Ziel seiner nervenaufreibenden Arbeit sehen. Das gelobte Land in seiner ganzen Ausdehnung. Was für ein Moment. Gott sagt, dafür, lieber Mose, hast du das Rumgenörgle und die Aufstände meines Volkes ertragen und getragen. In diesem Moment siehst du, wofür du mir all die Jahre gedient hast. Wofür du immer wieder vor mir gelegen und mich um Vergebung gebeten hast für die Sünden meines Volkes. Dafür, dass mein Volk in diesem Land wohnen kann, das ich mir für sie vorgestellt habe. Schau doch hin. Die Situation, in der die beiden nun sind, kommt nicht unvorbereitet. Das ist nicht überraschend für Mose. Gott hat ihm alles im Vorfeld bekannt gemacht. 2 Kapitel davor wird das alles detailliert beschrieben. Mose weiß, was auf ihn zukommt. Seine Nachfolge ist geregelt. Das Volk steht an der Schwelle über den Jordan und Gott gewährt ihm die Gnade, das alles anzusehen, zu erleben, sich bewusst zu machen, wofür er all die Jahre gekämpft hat. Gottes Berührung Nummer 2. Gott hat geschworen und erfüllt. Siehe, ich habe dir geschworen und erfülle jetzt mein Versprechen. Dies ist das Land, das ich den Vätern Abraham, Isaak und Jakob verheißen habe. Es hat lange gedauert, ja, aber ich halte mich an mein Versprechen. Gott will nicht, dass wir am Ende unseres Lebens mit leeren Händen dastehen. Unsere Fertigkeiten, unsere Gaben von Kopf und Händen dienen Gott. Und wir können in seinem Namen große Dinge tun. Das ist die Verheißung, die über unserem Leben steht, dass Gott uns sieht. Alles, egal ob unser Werk klein oder groß ist, ob wir zu den wichtigen Leuten zählen oder eher zu denen, die man kaum wahrnimmt, bei ihm zählt, was wir tun. Er sieht, was wir für ihn leiden, wo wir im Verborgenen Fürbitte leisten, Vergebung üben, Frieden stiften oder andere höher achten als uns selbst. Manche von uns werden die Frucht ihrer Arbeit eines Tages sehen können. Manche Frucht, die wir bringen, werden andere sehen. Und so manche Frucht wird von den Menschen niemals erkannt werden. Können Sie sich ansatzweise vorstellen, wie es ist, wenn wir in der Ewigkeit auf Gott treffen, während wir so über die Obstwiese gehen, er seinen Arm um unsere Schultern legt und sagt, Mensch, Waldemar, hier bist du. Weißt du noch, wie wir damals geschuftet haben, um das Gemeindehaus aus dem Boden zu stampfen? Und du, Gabi, deine Gebete haben so viel bewirkt. Ach, und Birgit, dein Kaffee und dein Kuchen zur Kita-Eröffnung. Genial. Und Sören, dass du nächtelang mit dem Typen gechattet hast, als es ihm so dreckig ging. Danke. Nichts, aber auch gar nichts von dem, was wir tun und erleben, geht bei Gott verloren. So hat er es zugesagt. Daran wird er sich halten. Gottes Berührung Nummer 3. Gott begräbt Mose. Gott begräbt Mose. Der macht sich die Hände schmutzig. Gott begräbt seinen Freund Mose mit den eigenen Händen. Dieser große Mann, Mose, stirbt ohne einen Menschen an seiner Seite, allein ohne Berührung, ohne Umarmung, ohne Händedruck oder letzten Kuss auf die Stirn. Das war damals so. Das ist bis heute so und in den Phasen, wo wir nicht zu unseren Sterbenden hingehen dürfen, erleben wir dies unter besonderer Härte und eigenem Schmerz. Aber wir dürfen wissen, dass Gott uns in dieser Zeit besonders nahe sein will und kann. Er will uns anrühren und berühren, uns tragen und durchtragen. Und letztlich zur Ruhe betten. Und uns auferwecken zu einem neuen Leben. So verheißt es uns das Neue Testament. Derselbe Gott, der am Anfang der Bibel aus der Erde den ersten Menschen schuf, macht sich hier wieder an die Arbeit, macht sich wieder die Hände schmutzig und vollendet, was er begonnen hat. Er beerdigt Mose, den Körper. Gott ist sich dafür nicht zu schade. Gott kümmert sich nicht nur um unser Seelenheil, er kümmert sich auch um unseren Körper. Er schafft den Körper. Gott kümmert sich um den Körper. Folgt man dieser Spur, so ergeben sich eine ganze Reihe von Gottes Berührungen. Mehrfach wird betont in der Bibel, wie Gott einen Embryo im Mutterleib bildet oder formt. In Psalm 22 ist er sogar Geburtshelfer. Er zieht jemanden förmlich aus dem Mutterleib ins Leben. Er ringt mit Jakob, er kämpft mit ihm, schlägt ihm auf den Hüftknochen. Er berührt die Lippen des Propheten Jeremias. Gott wird sogar verwundbar, indem er als Mensch Jesus zu uns kommt. Er berührt durch Jesus nun auch Kranke und Leidende. Und am Ende der Bibel, in der Offenbarung, heißt es, wischt er die Tränen der Trauernden ab. Gott möchte Kontakt zu uns, auf allen Ebenen. Trauen wir ihm das zu? In Martin Luthers Abendsegen heißt es, denn ich befehle mich, meinen Leib und meine Seele und alles in deine Hände. Er traute es ihm zu. Noch ein letztes Mal zurück auf den Berg Nebo. Im Text heißt es, die Trauer dauerte 30 Tage. Trauern hat seine Zeit. Der Tod, und sei er vielleicht auch ganz schön, weil man einfach abends einschläft und morgens nicht mehr aufwacht, ist biblisch betrachtet doch der Lohn der Sünde, der Feind. Und darum ist auch Trauer angesagt. Darum gehört sie dazu. 30 Tage trauerten die Israeliten. Es ist eine Zeit des Weinens und des Klagens, aber sie ist auch begrenzt. Natürlich sollen wir den Menschen, den wir beklagen, nicht vergessen. Darum geht es nicht. Aber die Traurigkeit über seinen Tod darf ein Ende haben. Trauer ist so unterschiedlich wie die Menschen, die sie erleben, die sie durchleben. Der Tod eines nahen Menschen verändert ja auch alles, was man bisher für gegeben hingenommen hat. Besonders dann, wenn Menschen mitten aus dem Leben gerissen werden. Es gibt hier kein richtig und kein falsch in der Art der Trauer. Während der eine alles aus sich herausweint, kann die andere am besten in Stille trauern, das Leid beklagen, Gott das Leid klagen und natürlich auch den Menschen. In einem Artikel zum Ewigkeitssonntag las ich, dass es 4 Phasen geben soll, 4 Phasen der Trauer sich ausmachen lassen, wobei diese 4 Phasen nicht akribisch aufeinander folgen müssen und sich auch wiederholen können. Zu Beginn erleben wir einen Schock. Man nimmt alles nur wie im Film wahr oder leugnet es sogar. Das ist eine kluge Maßnahme des Gehirns, um die Wucht des Schlages abzufedern. Zum Zweiten brechen sich Emotionen Bahn. Oft fühlen Hinterbliebene hier Wut auf das Schicksal oder bei Christen auch Wut auf Gott. Wenn wir uns ein bisschen in der Bibel auskennen, lesen wir, dass Gott unsere Wut aushält. David ist stinksauer auf das Leben und auf Gott und er schreit ihn nahezu an. Auch das darf sein. Gott ist ein Gott, der uns Menschen so nimmt, wie wir sind, in all unseren Emotionen. Als dritte Phase lässt sich eine Art Depression erkennen. Manche werden tief traurig. Der Blick auf die Zukunft ist vernebelt. Sie fühlen sich einsam. Fragen werden laut. Hätte ich was tun können? Warum stirbt denn er und nicht ich? Wenn alle diese Gefühle verhandelt worden sind, dann können wir zurück ins Leben finden und in die vierte Phase hinein das Geschehene akzeptieren. Um es noch einmal klar zu sagen, die Wunde, die Leere, die der Verstorbene hinterlässt, wird bleiben. Und das ist auch gut so, denn dieser Mensch hat uns ja etwas bedeutet und das Leben ohne ihn wird nie mehr so sein wie vorher. Gott lässt uns in unserer Trauer nicht allein. Wenn wir ihn nicht sehen oder hören wollen oder können, so ist er doch da. Er drängt sich nicht auf, aber er ist bereit, uns zuzuhören, sobald wir uns an ihn wenden. Als Jesus am Kreuz für uns starb, wurde es im ganzen Land dunkel, mitten am Tag. Menschen hielten inne, hatten Angst, stellten Fragen. Doch er ist nicht im Tod geblieben. Nicht in der Dunkelheit, sondern er ist auferstanden. Er lebt. Und er hat gesagt, ich gehe voraus und bereite euch im Haus meines Vaters Wohnung. Ich melde euch schon mal an, ich halte einen Platz für euch vor. Wenn das wahr ist, wenn das gilt und wir das für uns annehmen können, dann gilt auch, dass Gott unser Leben hier auf der Erde ganz genau kennt, wie das von Moses. Dann gilt auch, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen, und spätestens dort all unsere Fragen beantwortet bekommen. Augenblick. Eine langjährige Freundin von uns sagte einmal in einem Gespräch darüber, warum man auch als ganz bewusster Christ unauflösliches Leid durchhalten muss. Den Punkt, den habe ich auf meine Liste der Fragen geschrieben, die ich eines Tages mit Gott besprechen möchte. All die Dinge, die ich nicht klären kann, und sie kennt sich in der Bibel bestens aus. Es gibt Fragen, die kann ich nicht klären, und die habe ich auf einer Liste. Und eines Tages will ich die mit ihm klären. Diese Einstellung wünsche ich mir und uns. Diese Perspektive auf ein Leben nach dem Tod auf die Ewigkeit. Dann, wenn wir Gott direkt ansehen können und alle Fragen mit ihm klären und seinen Plan dahinter erkennen, dann wird der Totensonntag zum Ewigkeitssonntag. Jesus war in unserer Welt als Mensch, um uns eine tragfähige Perspektive zu geben, um uns den Weg zum Vater, den Weg in die Ewigkeit freizumachen. Dabei hat er sich nicht geschont. Wenn ich das für mich erkannt habe, dann kann ich mit Fug und Recht behaupten, Gott, du bist für mich gestorben. Amen.